Online unterwegs? Dann denk an deine Privatsphäre. Surfshark hilft dir als umfassende Suite für Cybersicherheit, die mehr kann als ein herkömmliches VPN. Mit einem Abo sicherst du unbegrenzt viele Geräte und schützt deine Daten mit einer neuen Online-Identität. Geh auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo.
Wir waren für den Podcast in Litauen, dem Ort, an dem sich die Situation in unserem Wargame zugespitzt hat. Hier in der Hauptstadt Vilnius sitzt auch Surfshark. Surfshark ist ein Cybersicherheitsunternehmen und hat den Podcast Ernstfall gesponsert. In unserem Wargame spielen Cyberangriffe als Teil hybrider Bedrohungen eine wichtige Rolle. Wie verwundbar sind wir im digitalen Alltag und wie können wir uns besser schützen? Darüber haben meine Kollegin Antonia Beckermann und ich, Carolina Drüten, mit Miguel Fornes gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte bei Surfshark. Was würden Sie persönlich niemals tun, wenn es um digitale Sicherheit geht?
Most importantly, I would say that I'm a conscious user.
Also wenn man bedenkt, dass ich im Bereich Sicherheit arbeite, dann bin ich vielleicht manchmal etwas übervorsichtig. Aber vor allem würde ich sagen, dass ich ein sehr bewusster Nutzer bin. Ich würde mich niemals auf einer Plattform oder einem Gerät einloggen, das mir nicht gehört. Selbst dann nicht, wenn es sich um ein Firmengerät handelt. Ich vertraue solchen Geräten grundsätzlich nicht, weil man einfach nie genau weiß, was im Hintergrund passiert oder welche Software möglicherweise installiert ist. Ebenso würde ich niemals öffentliches WLAN oder eine offene Internetverbindung nutzen. Wenn ein Netzwerk völlig frei zugänglich und kostenlos ist, dann ist es genauso frei zugänglich für Betrüger oder Personen mit böswilligen Absichten. Und das Risiko, das ist mir schlicht zu hoch. Ich würde außerdem keine Anwendungen außerhalb des offiziellen App Stores installieren. Wenn es einen offiziellen App Store gibt, dann existiert er aus gutem Grund, nämlich um Sicherheit zu gewährleisten. Genauso wenig würde ich versuchen, Sicherheitsmechanismen zu umgehen oder Apps aus inoffiziellen Quellen zu beziehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich würde niemals Sicherheitswarnungen ignorieren. Wenn ein Gerät oder ein Browser eine Warnmeldung anzeigt, dann geschieht das nicht zufällig. Hinter solchen Hinweisen stehen Entwickler und Sicherheitsingenieure, die ganz genau wissen, welche Risiken bestehen. Und diese Warnungen zu übergehen, ist in der Regel eine sehr schlechte Entscheidung.
Ignoring that, it's usually it would be a bad idea.
Meinen Sie damit zum Beispiel diese Warnhinweise, wenn man eine Website öffnet und der Browser sagt, diese Verbindung ist nicht sicher?
Absolutely that.
Ja, ganz genau, sowas meine ich. Solche Warnungen, die erscheinen nicht ohne Grund. Wenn Ihr Browser Ihnen mitteilt, dass eine Verbindung unsicher ist, dann ist das ein frühes Anzeichen dafür, dass möglicherweise etwas nicht stimmt. Entwickler und Sicherheitsexperten haben diese Schutzmechanismen bewusst eingebaut, um Nutzer eben vor potenziellen Gefahren zu warnen. Ähnlich problematisch ist es auch, wenn Menschen einfache Passwörter verwenden oder ein und dasselbe Passwort mehrfach nutzen. Das geschieht ja oft aus Bequemlichkeit, doch was für den Nutzer eben bequem ist, ist es genauso für Cyberkriminelle. Ein einfaches oder wiederverwendetes Passwort lässt sich einfach deutlich leichter knacken. Besonders kritisch ist es außerdem, eine Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung nicht zu aktivieren oder das immer wieder aufzuschieben. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten technischen Schutzmechanismen überhaupt. Wer darauf verzichtet, der macht es Angreifern unnötig leicht. Darüber hinaus versuche ich mir selbst immer wieder bewusst zu machen und auch andere darauf hinzuweisen, dass man nur das teilen sollte, was wirklich notwendig ist. Wir leben in einer stark vernetzten Welt, in der Menschen sehr viele persönliche Informationen preisgeben. Und jede Information, die man online teilt, sei es jetzt in sozialen Medien oder auf normalen Websites, die bleibt dauerhaft im Internet gespeichert. Auch wenn diese Daten zunächst verstreut erscheinen, lassen sie sich mit relativ wenig Aufwand wieder zusammensetzen. Und wenn man über viele Jahre hinweg gesammelte Informationen kombiniert, dann entsteht ein sehr präzises digitales Profil einer Person.
It can reveal a very accurate picture of yourself.
Wenn Sie auf das Jahr 2025 zurückblicken, was war dann aus Ihrer Sicht die wichtigste Entwicklung im Bereich der digitalen Sicherheit?
Rather than a shocking point, I would say that, well, 25 was the year that
2025 war das Jahr, in dem wir zusätzlich zum ohnehin schon permanenten Kampf gegen menschliche Hacker damit angefangen haben, uns mit KI-gestützten Algorithmen als Angreifern auseinanderzusetzen. Unternehmen investieren enorme Summen und Ressourcen, um die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für bessere Sicherheitsmechanismen zu nutzen. Zum Beispiel werden Systeme entwickelt, die Deepfakes erkennen oder besonders sichere Video-Identifikationsverfahren für Finanzinstitute ermöglichen. Das Problem dabei ist aber, hochqualifizierte Angreifer haben gleichzeitig aufgehört, sich auf schlecht gemachte Phishing-Kampagnen zu verlassen. Sie nutzen inzwischen selber KI-Tools, um ihre Angriffe massiv zu verbessern. Mithilfe künstlicher Intelligenz analysieren sie sehr gezielt ihre Opfer, wählen ihre Zielpersonen präziser aus und verfassen deutlich überzeugendere E-Mails. Früher war Spear-Phishing, also gezieltes Phishing, mit erheblichem Aufwand verbunden. Es brauchte Zeit für Recherche und richtete sich meist nur an hochrangige Führungskräfte oder sehr wohlhabende Personen. Heute kann KI diese Recherchen völlig automatisieren. Cyberkriminelle setzen dabei sogenannte KI-Agenten ein, die öffentlich verfügbare Daten aus sozialen Netzwerken und anderen Quellen sammeln und auswerten. In manchen Fällen werden sogar Stimmen und Gesichter von Führungskräften geklont, um täuschend echte Deepfake-Videos oder auch Audios zu erstellen. Damit werden Mitarbeitende in Unternehmen manipuliert, etwa um Geld zu überweisen. 2025 war außerdem das Jahr, in dem man kein Ingenieurstudium, keine jahrelange Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und nicht einmal teure Schulungen mehr benötigte, um Cyberangriffe durchzuführen. Es reicht, ein großes Sprachmodell zu fragen. Ein solches System kann sehr detaillierte Anleitungen liefern. Mit sogenannter agentenbasierter KI lassen sich sogar komplette Angriffsabläufe automatisieren. Früher waren Massen-Phishing-Kampagnen oft plump und leicht zu erkennen. In 99% der Fälle konnte man sie einfach ignorieren, weil sie offensichtlich einfach schlecht gemacht waren. Heute verschwimmt die Grenze zwischen Massen-Phishing und gezieltem Spear-Phishing. Durch KI lassen sich hochpräzise Angriffe automatisiert auf eine breite Bevölkerung anwenden. Dadurch wird diese Unterscheidung zunehmend bedeutungslos.
Because it's being used indistinctly to every type of person.
Sie beobachten diese Entwicklungen und Datenlecks bereits seit 2004. Würden Sie sagen, dass die Situation tatsächlich schlimmer wird? Oder sehen wir heute nur mehr davon, weil es sichtbarer geworden ist?
I wouldn't like to use the word visible. I don't like it because it's like a tsunami.
Das Wort sichtbarer würde ich ungern verwenden. Es ist eher wie ein Tsunami oder eine Lawine, nur eben in Zeitlupe. Ja, es ist sichtbar, aber so langsam und scheinbar unaufhaltsam, dass viele Menschen sich daran gewöhnt haben. Die Gesellschaft ist gewissermaßen abgestumpft. Wir hören so häufig von Datenlecks und Sicherheitsvorfällen, dass viele das Gefühl haben, das sei völlig normal geworden und sich kaum noch darüber aufregen. Vor mehr als einem Jahrzehnt konnten Unternehmen ihre Sicherheitsprobleme oft unter den Teppich kehren. Sie waren nicht verpflichtet, Datenpannen öffentlich zu machen. Doch mit strengeren gesetzlichen Regelungen, etwa der Datenschutzgrundverordnung in Europa, hat sich das geändert. Unternehmen können heute nicht mehr so einfach verschweigen, wenn personenbezogene Daten betroffen sind. Das führt dazu, dass wir heute häufiger von Datenpannen hören. Aber die eigentliche Problematik, die ist nicht neu. Sie ist einfach nur größer geworden und zugleich so alltäglich, dass viele Menschen sie nicht mehr als außergewöhnlich wahrnehmen.
Companies are not right now, they cannot get away with that so easily. They are obliged.
Inwiefern hat die Datenschutzgrundverordnung in Europa die Situation verändert?
GDPR is the General Data Protection Regulation.
Viele Menschen nehmen es vielleicht nicht bewusst wahr, aber wir leben hier in Europa gewissermaßen in so einer Art Festung der Menschenrechte. Und dazu gehören auch digitale Rechte. Europa war eine der ersten Regionen weltweit, die klare gesetzliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten geschaffen hat. Die Datenschutzgrundverordnung regelt im Kern, was Unternehmen mit unseren persönlichen Daten tun dürfen und was eben nicht. Unsere Daten sind kein frei verfügbares Gut, über das Unternehmen beliebig verfügen können. Es ist nicht so, dass sie sich einfach bedienen dürfen, wie es ihnen gerade passt. Früher war es dagegen oft so, dass Unternehmen bei einem Datenleck schlicht sagten, na, so etwas passiert eben, das gehört zu den Kosten des Geschäfts. Doch mit der Einführung der DSGVO wurden klare Grenzen gesetzt und seitdem sind Unternehmen verpflichtet, Datenschutzverletzungen zu melden und transparenter mit solchen Fällen umzugehen. Deshalb hören wir heute auch so häufig von Datenpannen. Nicht unbedingt, weil sie früher nicht vorgekommen sind, sondern eben, weil sie heute gemeldet werden müssen. Gleichzeitig ist das Ausmaß aber enorm. Wir sprechen nicht mehr von Millionen, sondern von Milliarden kompromittierten Zugangsdaten.
With the advent of GDPR, at least there are certain limits.
In dem von uns durchgeführten Planspiel war Cybersicherheit ein großes Thema, vor allem aber im Zusammenhang mit staatlichen Akteuren. Nach all Ihren Recherchen, wer steckt tatsächlich hinter den meisten Datenlecks, über die wir hier sprechen? Sind es organisierte Kriminelle, sind es eben staatliche Akteure oder auch einfach opportunistische Betrüger?
You see, the view of a teenager with a black hoodie breaking into the Pentagon.
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst mal mit einigen fest verankerten Vorstellungen aufräumen, die viele von uns im Kopf haben. Dieses Bild vom Teenager mit schwarzem Hoodie, der aus dem Keller heraus in die Datenbanken des Pentagons eindringt, das ist im Grunde ein reines Hollywood-Klischee und damit eher Stoff für eine Fernsehserie als für unsere Realität. Die tatsächlichen Ursachen für Datenlecks, die sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von einfachen Fehlkonfigurationen über verärgerte Mitarbeiter bis hin zu Cyberaktivisten oder in manchen Fällen eben auch staatlichen Akteuren. Aber diese letzteren staatlichen Akteure, die sind deutlich seltener, als viele Menschen annehmen. Wir müssen hier auch ganz klar unterscheiden, auch wenn das Ergebnis, also ein Datenleck, äußerlich gleich aussieht, sind die Ursachen sehr verschieden. Der Begriff staatlicher Akteur, der klingt häufig spektakulär, erinnert an Spionagefilme, an James Bond, an hochkomplexe Operationen. Das ist spannend und verkauft sich natürlich gut als Geschichte, doch die Realität, die ist oft viel, viel banaler.
It's boring. It's dual.
Was ist denn in der Praxis die häufigste Ursache?
The point is that,
ganz ehrlich, sehr häufig sind es einfache menschliche Fehler, zum Beispiel eine Fehlkonfiguration. Stellen Sie sich vor, ein Ingenieur hatte eine schlechte Nacht, ist am nächsten Tag müde und konfiguriert eine Datenbank falsch, sodass sie anschließend ungeschützt im Internet erreichbar ist. Das ist keine spannende Geschichte. Das ist eigentlich völlig langweilig. Aber genau das ist eine der häufigsten Ursachen für Datenlecks. Fehlkonfigurationen gehören zu den wichtigsten und zugleich unspektakulärsten Gründen für Sicherheitsvorfälle. Und auch hier spielt wieder Ausbildung und Schulung eine ganz große Rolle. Grundsätzlich braucht man für einen Angriff gar nicht viel. Eine ausreichend qualifizierte Person und eine Internetverbindung. Man braucht keine extrem leistungsfähige Infrastruktur und auch keine High-End-Bandbreite. Selbst eine durchschnittliche Internetverbindung reicht dafür aus. Unabhängig davon, ob die Ursache eine Fehlkonfiguration, ein verärgerter Mitarbeiter, ein staatlicher Akteur oder Cyberaktivismus ist, die gestohlenen Daten, die landen am Ende meist im selben Topf und werden finanziell verwertet. Cyberkriminelle Gruppen, die weltweit sehr unterschiedlich organisiert sind und in vielen Ländern agieren, nutzen diese Daten letztlich fast immer mit dem Ziel des finanziellen Gewinns.
In Ihren Recherchen haben Sie festgestellt, dass immer mehr Datenpunkte gesammelt und miteinander verknüpft werden. Sogar physische Merkmale wie die Schuhgröße. Das hat mich überrascht. Warum wird so etwas überhaupt erfasst?
Zunächst mal würde ich sagen, oft ist es opportunistisch. Die Daten sind einfach vorhanden, also werden sie gesammelt. Aber um das wirklich zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns die grundlegende Ursache ansehen. Es gibt dieses alte Sprichwort, Information ist Macht. Das stimmt zwar immer noch, aber ich würde sagen, heute greift es tatsächlich zu kurz. In unserer hypervernetzten Welt ist Information nicht nur Macht, sie ist vor allem Geld. Wir leben in einer Art Überwachungsökonomie. Wer die umfangreichsten und aktuellsten Informationen über eine Person besitzt, der hat wirtschaftliche Vorteile. Selbst scheinbar belanglose Daten wie eben die Schuhgröße sind Teil eines solchen Systems. Sie sind ein weiteres Puzzlestück in einem Gesamtbild. Unternehmen, insbesondere sogenannte Datenbroker, die sammeln nicht einfach nur so Daten. Sie betreiben einen regelrechten Informationshandel. Unsere Alltagsgewohnheiten und persönlichen Eigenschaften sind das eigentliche Produkt. Sie sind die Währung, mit der gehandelt wird. Je detaillierter und präziser ein Profil ist, desto wertvoller ist es für Marketing, Risikoanalysen oder andere wirtschaftliche Zwecke. Und natürlich bringt das am Ende hohe Gewinne. Manchmal werden diese Unternehmen selbst Opfer von Datenlecks. Dann wird sichtbar, wie weitreichend die Datensammlung tatsächlich ist. In manchen Fällen konnten solche Firmen mit erstaunlicher Präzision Bewegungs- und Verhaltensmuster rekonstruieren. Etwa, ob sich jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer medizinischen Einrichtung aufhält oder sich ungewöhnlich verhält. All das beginnt aber oft bei uns selbst. Wir klicken auf Ich stimme zu, ich akzeptiere oder einverstanden, ohne die Bedingungen zu lesen. Dabei kann es sein, dass genau solche Details und selbst Dinge wie die Schuhgröße an hunderte Partnerunternehmen in verschiedensten Ländern weitergegeben werden. Wir tauschen unsere Privatsphäre ein gegen Bequemlichkeit, gegen Unterhaltung, Rezepte, kurze Videos oder kleine Alltagsdienste. Doch hinter jedem Klick steht oft eine weitreichende Datenweitergabe.
And providing the best accurate depiction of ourselves.
Große geopolitische Krisenszenarien stehen in diesem Podcast im Fokus. Doch viele vergessen, dass die eigene Privatsphäre online bereits täglich im Visier ist. Genau hier setzt Surfshark an und macht Sicherheit zur Selbstverständlichkeit. Ein VPN von Surfshark sorgt für eine verschlüsselte Verbindung und schützt dich vor Datendiebstahl, egal ob im Homeoffice oder im öffentlichen WLAN. Aber es geht um mehr als nur Schutz. Mit der Alternative ID kannst du eine völlig neue Online-Identität erstellen, um deine echten Daten vor Dritten zu schützen. Geh jetzt auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo. Dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie testest du Surfshark risikofrei.
Eine der großen Gefahren scheint zu sein, dass aus all diesen Informationen eine Art digitaler Doppelgänger entstehen kann. Was können Täter damit konkret anfangen?
Um das zu erklären, möchte ich einen Vergleich ziehen. Viele Menschen glauben, Informationssicherheit habe in erster Linie mit teuren Rechenzentren oder hochkomplexer Technologie zu tun. Aber das ist am Ende nur die glänzende Verpackung. Im Kern geht es um sehr grundlegende Risiken. Stellen Sie sich vor, jemand stiehlt Ihren Haustürschlüssel oder Ihre Kreditkarte. Was könnte diese Person damit tun? Die Antwort ist offensichtlich. Sie könnte in ihre Wohnung einbrechen oder ihr Geld ausgeben. Es geht also um finanziellen Gewinn. Und genau darum geht es auch beim digitalen Doppelgänger. Wenn jemand ihr vollständiges digitales Profil rekonstruiert oder ihre Zugangsdaten erlangt, wird das Ziel fast immer sein, daraus Geld zu machen. Manchmal geschieht das sehr direkt. Es tauchen unbekannte Abbuchungen auf ihrem Konto auf. Manchmal ist es aber viel subtiler als das. Jemand schließt in ihrem Namen Versicherungen ab oder beantragt Finanzprodukte oder ihre Bonität verschlechtert sich plötzlich, weil in ihrem Namen Schulden entstanden sind. Noch subtiler ist die Möglichkeit der Identitätsnachahmung. Täter können öffentlich verfügbare Daten, Fotos, ihre Stimme oder auch ihren Schreibstil nutzen, um sich als sie auszugeben. Damit können sie ihre Familie oder Freunde täuschen und finanziell ausnutzen. Es gibt bekannte Fälle, in denen sich Betrüger als prominente Personen ausgegeben haben, um Menschen zu täuschen. Doch das Prinzip ist immer dasselbe. Man muss kein Prominenter sein. Für ihre Familie sind sie ebenso eindeutig identifizierbar. Wenn jemand sie überzeugend imitiert, reicht schon eine ganz kleine Zielgruppe von vielleicht 20 Personen, um erfolgreich zu betrügen. Und am Ende läuft alles auf dasselbe hinaus: finanzieller Gewinn.
To scam and get financial gain out of them.
Ist der Moment, in dem die meisten Menschen merken, dass etwas passiert ist, der Augenblick, in dem sie eine verdächtige Abbuchung auf ihrem Kontoauszug sehen?
Well, this is one of the most obvious red flags, if not plain consequence.
Ja, das ist sicherlich eines der offensichtlichsten Warnsignale, wenn nicht sogar das klassische Alarmsignal schlechthin. Unbekannte oder nicht autorisierte Abbuchungen auf dem Konto, das ist schon so der typischste Fall. Man sieht sie direkt, man versteht sofort, dass etwas nicht stimmt. Geld ist für die meisten Menschen eben eine ganz klare rote Linie. Alles, was mit dem eigenen Konto oder der eigenen Kreditkarte zu tun hat, wird sehr sensibel wahrgenommen. Wir verfügen zumindest über ein gewisses Maß an finanzieller Grundbildung und erkennen daher sofort, wenn dort etwas Ungewöhnliches geschieht. Im Bereich der Informationssicherheit ist dieses Bewusstsein jedoch weniger ausgeprägt. Deshalb sind finanzielle Auffälligkeiten oft der erste Moment, in dem jemand realisiert, dass er betroffen ist. Es gibt aber auch subtilere Anzeichen. Zum Beispiel erhält man plötzlich Post von einer Versicherung, die man nie abgeschlossen hat. Oder man beantragt einen Kredit und die Zinsen sind ungewöhnlich hoch, obwohl man gar keine bestehenden Schulden hat. Eine unerklärliche Verschlechterung der eigenen Bonität kann ebenfalls ein Hinweis sein. Solche indirekten Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit sind oft weniger offensichtlich, aber dennoch ernstzunehmende Warnzeichen.
Subtle alarm to understand that something is happening.
Aber das klingt so, als sei es in dem Moment, in dem man das merkt, eigentlich schon zu spät, oder?
You see, but
ja, leider ist es in vielen Fällen tatsächlich schon relativ spät. Das Beunruhigende an einem digitalen Doppelgänger ist, dass er gezielt im Verborgenen operiert. Solange Cyberkriminelle ihre Arbeit aus ihrer Sicht erfolgreich erledigen, bemerkt das Opfer oft lange gar nichts. Deshalb entdeckt man solche Vorgänge häufig erst dann, wenn bereits ein Schaden entstanden ist. Wenn man jedoch ein Warnsignal bemerkt, insbesondere im finanziellen Bereich, dann sollte man sofort handeln. Das Allerwichtigste ist zunächst, sich in das Online-Banking einzuloggen und die Zugangsdaten sofort zu ändern. Generell gilt, wenn man den Verdacht hat, dass Zugangsdaten kompromittiert wurden, dann sollte man diese unverzüglich ändern. Zusätzlich sollte man auch sofort die Zwei-Faktor- oder gar Multifaktor-Authentifizierung aktivieren, falls sie noch nicht eingerichtet ist. Außerdem empfiehlt es sich, eine Art finanzielle Quarantäne einzuleiten, Kreditkarten sperren, Online-Zahlungen blockieren und Kontakt mit der Bank oder dem Finanzinstitut aufnehmen, um Unterstützung zu erhalten. Und ein weiterer wichtiger Punkt, man sollte auch Angehörige und enge Kontakte informieren, denn die eigenen gestohlenen Daten können dafür benutzt werden, um andere zu betrügen, etwa durch Identitätsnachahmung.
Again, your information can be used to fool or scam others.
Sie haben bereits beschrieben, was man tun kann, wenn etwas passiert ist. Was sind denn Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, die Menschen jetzt sofort tun können, um sich besser zu schützen, damit so etwas idealerweise eben gar nicht erst passiert?
Well, as a security engineer working.
Als Sicherheitsingenieur klingt das jetzt vielleicht überraschend, aber der wichtigste Punkt, der hat zunächst überhaupt nichts mit Technologie zu tun. Es geht um Bildung und kritisches Denken. Die beste Firewall der Welt nützt überhaupt nichts, wenn Sie selbst die Haustür offen halten oder einem Fremden freiwillig die Schlüssel übergeben. Genau das passiert im digitalen Raum ständig. Wenn wir eine App installieren, ohne genau hinzusehen, oder wenn wir auf Ich stimme zu klicken, ohne die Konsequenzen zu verstehen, dann öffnen wir die Tür selbst. Und deshalb ist der erste und wichtigste Schutzmechanismus digitales Bewusstsein. Wir müssen uns selbst und auch unseren Angehörigen grundlegende digitale Hygiene aneignen. Der zweite entscheidende Punkt ist die Multifaktor-Authentifizierung. Überall dort, wo es möglich ist, sollte sie ohne zu zögern aktiviert werden. Sie kann im Ernstfall der einzige Schutz sein, wenn ein Passwort bereits kompromittiert wurde. Und der dritte Punkt, der betrifft technische Grundsicherheit auf den eigenen Geräten. Keine dubiosen Anwendungen installieren, nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen nutzen, Systeme regelmäßig aktualisieren, unnötige Cloud-Funktionen deaktivieren und vorsichtig mit KI-gestützten Funktionen umgehen, die man nicht vollständig versteht. Außerdem sollte die Firewall aktiviert bleiben, offene Netzwerke sollten gemieden werden und, wenn möglich, sollte man ein VPN nutzen.
User VPN, things like on the device.
Sie haben über Smartphones gesprochen. Gibt es andere Geräte, die ebenfalls ein Risiko darstellen? Zum Beispiel Smartwatches?
You see, this is actually.
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann ist es interessant, wie sich die Angriffsfläche verändert hat. Früher hatten wir einen stationären Computer, der wog vielleicht 30 Kilogramm, stand in einem eigenen Raum. Dann kamen die Laptops, dann die Smartphones und heute sprechen wir eben über Wearables. Besonders problematisch sind Wearables mit integrierter Zahlungsfunktion oder eSIM-Technologie. Geräte, mit denen man kontaktlos bezahlen kann, übertragen regelmäßig sogenannte Tokens. Unter bestimmten Umständen können diese Tokens abgefangen oder missbraucht werden. Auch SMS-Nachrichten können unter bestimmten Bedingungen über solche Geräte abgefangen werden. Das macht sie zu einem potenziellen Einfallstor. Ich persönlich trage deswegen keine Smartwatch. Nicht, weil sie grundsätzlich schlecht sind, sie sind sogar sehr praktisch, sondern weil ich mich ganz bewusst dagegen entschieden habe. Ein weiteres großes Thema sind günstige IoT-Geräte, also vernetzte Haushaltsgeräte wie smarte Staubsauger, Kühlschränke, Glühbirnen oder andere Produkte aus dem sogenannten Internet of Things. In den letzten 10 Jahren haben wir uns viele dieser Geräte ins Haus geholt und im übertragenen Sinne sind das viele kleine Spionagegeräte. Viele davon stammen von wenig bekannten Herstellern, sie erhalten keine regelmäßigen Sicherheitsupdates und werden mit unsicheren Standardeinstellungen ausgeliefert. Diese Geräte sind dann dauerhaft mit dem Internet verbunden, oft im selben Netzwerk wie das Smartphone oder der Laptop, mit dem wir unser Online-Banking betreiben. Damit schaffen wir potenzielle Hintertüren in unserem eigenen Zuhause. Besonders problematisch ist, dass viele Nutzer bedenkenlos allen Berechtigungen zustimmen. Wenn man zum Beispiel 40 Seiten juristischen Text scrollen muss, nur um einen Staubsauger zu benutzen, dann sollte das stutzig machen. Oder wenn eine App zur Steuerung einer Glühbirne permanenten Zugriff auf den GPS-Standort verlangt, das ergibt dann einfach keinen Sinn. Hier läuft systemisch etwas falsch. Wir geben sehr viele Daten preis, oft ohne zu verstehen, warum. Und genau das öffnet Tür und Tor für Risiken.
Wir alle nutzen täglich Messenger oder Social Media Apps. Um es für unsere Hörerinnen und Hörer konkreter zu machen: Welche Messenger, Browser oder Social Media Apps sind Ihrer Meinung nach sicher und welche sind es weniger?
Also ich würde ungern eine pauschale Bewertung einzelner Anbieter vornehmen oder sagen, diese Plattform ist gut und jene ist schlecht. Stattdessen würde ich gerne erklären, worauf man achten sollte. Sicherer sind grundsätzlich Anwendungen, die eine starke Verschlüsselung während der Datenübertragung garantieren, also eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder zumindest eine solide Transportverschlüsselung. Das klingt technisch, aber jede Plattform gibt in ihren häufig gestellten Fragen oder Datenschutzinformationen an, ob und wie die Daten verschlüsselt werden. Ebenso wichtig ist eine starke Authentifizierung, insbesondere Multifaktor-Authentifizierung. Wenn eine Plattform sowohl Verschlüsselung als auch eine solche Multifaktor-Authentifizierung anbietet, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Aber hier liegt genau ein entscheidender Punkt. Selbst wenn eine App technisch sicher ist, hilft es wenig, wenn man bei der Registrierung oder Installation bedenkenlos allem zustimmt. Es bringt nichts, wenn die Verbindung verschlüsselt ist, aber man gleichzeitig freiwillig sehr viele persönliche Informationen preisgibt, die später an hunderte Partner weitergegeben werden. Man kann also sagen, Verschlüsselung und Multifaktor-Authentifizierung sind wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, zu verstehen, was man da eigentlich akzeptiert und welche Daten man teilt.
Understanding what you are clicking is absolutely the must.
Sie haben vorhin bereits vor KI-gestützten Funktionen gewarnt. Was genau meinen Sie damit?
Sort of like a warning, really important one.
Ich halte es für sehr wichtig, hier eine ganz klare Position zu beziehen. Agentenbasierte KI klingt beeindruckend und vielversprechend und das ist sie in gewisser Weise auch. Aber sie ist derzeit noch eine experimentelle Technologie. Viele moderne Browser oder Apps bieten inzwischen smarte Funktionen an, die Aufgaben automatisch erledigen sollen, etwa Reisen buchen oder auch komplexe Abläufe vereinfachen. Auf dem Papier klingt das natürlich großartig, aber stellen Sie sich mal folgendes Bild vor. Sie möchten Ihren Urlaub buchen und statt selbst zu recherchieren, geben Sie einem völlig unbekannten Menschen auf der Straße Ihr entsperrtes Smartphone und Ihre Kreditkarte mit der Bitte, alles für Sie zu regeln. Würden Sie das tun? Vermutlich nicht, oder? Genau das passiert aber im digitalen Raum, wenn man einer agentenbasierten KI umfassenden Zugriff auf seine Daten und Konten gibt. Man übergibt einem System mit noch nicht vollständig vorhersehbarem Verhalten sehr weitreichende Rechte. Und es gab bereits dokumentierte Fälle, in denen KI-Systeme zur Optimierung eines Prozesses Dateien gelöscht haben, weil sie technisch zu dem Schluss kamen, dass dadurch eine Aufgabe schneller ausgeführt werden könnte. Ja, und das zeigt dann wieder, wie experimentell diese Technologie eben noch ist. Wir alle sind derzeit gewissermaßen unbezahlte Beta-Tester. Die gesamte Weltbevölkerung experimentiert mit diesen Systemen, oft ohne sich der Risiken überhaupt bewusst zu sein. Wenn eine Anwendung stark auf agentenbasierte KI setzt und umfassende Zugriffsrechte verlangt, dann würde ich sehr genau überlegen, ob ich sie als wirklich sicher bezeichnen würde. Denn das Verhalten solcher Systeme ist einfach noch nicht immer vollständig vorhersehbar.
Nutzen Sie denn persönlich KI so, wie viele Menschen das heutzutage machen? Also um mit Systemen wie Gemini, ChatGPT oder Perplexity zu chatten und Fragen zu stellen, etwa zu Alltagsproblemen, Rezepten oder vielleicht sogar medizinischen Themen? Gibt es Dinge, die Sie einer KI niemals anvertrauen würden?
I want to be clear. I'm not alluded. I'm not against technology.
Also ich möchte vorab einmal ganz klar sagen, ich bin keineswegs technikfeindlich. Ganz im Gegenteil, ich nutze täglich KI-gestützte Funktionen und große Sprachmodelle. Für mich sind sie ein äußerst leistungsfähiges und nützliches Werkzeug. Aber man muss eben verstehen, Hacking bedeutet oft nichts anderes als die unerwartete oder nicht beabsichtigte Nutzung eines Werkzeugs auf eine Weise, die der Entwickler ursprünglich nicht vorgesehen hat. Was ich definitiv niemals tun würde, ist einem öffentlich zugänglichen großen Sprachmodell, also eben solchen Plattformen wie Gemini oder ChatGPT, Informationen anzuvertrauen, die ich nicht auch laut in einer vollbesetzten U-Bahn während der Hauptverkehrszeit aussprechen würde. Das mag wie ein einfacher Vergleich klingen, aber er ist sehr treffend. Wenn das KI-Modell nicht unter der Kontrolle Ihres Unternehmens steht, wenn nicht klar geregelt ist, wie die eingegebenen Daten gespeichert oder für Trainingszwecke verwendet werden, dann sollte man eben äußerst vorsichtig sein. Würde man in einer überfüllten U-Bahn laut über seine Gesundheitsprobleme sprechen? Wahrscheinlich nicht. Würde man dort seine Geschäftsideen, Pläne für ein neues Startup oder vertrauliche Strategien diskutieren? Ziemlich sicher nicht. Und genau so sollte man auch mit KI-Systemen umgehen. Alles, was intern, sensibel oder vertraulich ist, gehört nicht in ein öffentliches Sprachmodell.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf Deutschland schauen. Im Jahr 2025 wurden allein in Deutschland 18,6 Millionen kompromittierte Konten registriert. Das sind 35 pro Minute. Ist Deutschland aus Ihrer Sicht besonders verwundbar? Und falls das so ist, warum?
Also ich würde zunächst mal nicht sagen, dass Deutschland grundsätzlich verwundbarer ist als andere Länder. Aber es gibt bestimmte Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, steht an erster Stelle oft die USA, gefolgt von Russland, China, Frankreich und dann Deutschland. Deutschland ist also Teil einer Gruppe wirtschaftlich starker Länder, die häufig im Fokus stehen. Der entscheidende Punkt ist, Deutschland ist nicht nur geografisch im Zentrum Europas, sondern auch wirtschaftlich eine zentrale Kraft. Der wirtschaftliche Erfolg und die Stärke des Landes machen es für Cyberkriminelle attraktiv. Cyberkriminalität ist eben leider ein Geschäft. Und wie in jedem Geschäft folgen die Täter dem Geld. Wenn ein Angreifer Zeit und Ressourcen investiert, um in ein Netzwerk einzudringen, dann wird er sich eher ein Ziel aussuchen, bei dem es sich finanziell lohnt. Und Unternehmen in wirtschaftlich starken Ländern haben eben häufig größere Zahlungsfähigkeit, etwa bei Erpressungsversuchen. Dazu kommt noch ein demografischer Faktor. Eine alternde Bevölkerung, wie sie in vielen entwickelten Ländern Europas zu finden ist. Wenn diese mit einer vergleichsweise geringen digitalen Sicherheitsbildung kombiniert wird, dann entsteht eine riskante Mischung. Deutschland ist also nicht einzigartig verwundbar. Aber die wirtschaftliche Stärke plus mangelnde digitale Sicherheitskompetenz bilden eine Kombination, die Cyberkriminelle als besonders attraktiv wahrnehmen.
Digital Security Education is a very bad combination.
Vielen Dank, Herr von Ness.
You are very welcome.
Sehr gerne.